Einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche jetzt mit Raimund Kamm aus Augsburg. Hallo erstmal.
Hallo nach Dresden und wo auch immer sonst uns Leute zuhören.
Wir fangen mit einer positiven Nachricht an. In der Silvesternacht ist Block B in Gundremmingen abgeschaltet worden und noch zwei andere Atomkraftwerke. Raucht's noch aus den Schornsteinen oder sind noch Fahnen zu sehen?
Nein. Die Dampfwolken, die aus den Kühltürmen kommen, sind vorbei. Wenn ein AKW abgeschaltet ist, dann ist die ganz große Hitzeentwicklung vorbei. Natürlich muss noch nachgekühlt werden, aber dafür braucht es diese große Kühlturmapparatur nicht mehr.
Wunderbar, dann kann die Energiewende ja gelingen oder nicht gelingen. Das ist jetzt das Thema. Die EU hat in der Silvesternacht so ein Papier oder ein Paper rausgebracht, wo einige Regierungen sich überrumpelt fühlen, unter anderem in Österreich. Die wollen jetzt auch dagegen klagen. Und das ist ja sehr brisant und das soll Atomkraft und Erdgas als erneuerbare Energien darstellen, also als, wie sagt man so schön, als CO2-neutral, so sage ich das jetzt. Was ist davon zu halten?
Ja, man muss es kurz erläutern. Diese Taxonomie bedeutet eine Einstufung, eine Bewertung. Und die wollen Erdgas wie eben auch Atomkraft als nachhaltig, als klimaschonend einstufen. Und hier erleben wir, und das hätte Bedeutung dafür, dass Finanzprodukte eben auch als grüne Produkte angesehen werden könnten. Wenn eine Sparkasse ein Produkt verkauft, dann könnte es heißen, ja, das ist ein grünes, das ist ein klimaschützendes Produkt und dabei wird damit Atomkraft oder Erdgas gefördert. Das ist die Funktion dieser Taxonomie. Und die ist seit einem ganzen Jahr mindestens in der europäischen Diskussion. Was wir erlebt haben, ist, dass sich die Atomlobby und die Erdgaslobby verbündet haben. In Frankreich, wir wissen es, die wollen weiter auf Atomkraft setzen. Die haben immer schon zusammengearbeitet mit Polen, mit Tschechien, mit Ungarn, die auch die Atomkraft wollen, haben auch teilweise die Finnen mit im Boot. Und dann hat man natürlich der zweite große Player in Europa, ist eben Deutschland neben Frankreich. Und dann hat man vermutlich hinter den Kulissen gedealt und gesagt, okay, ihr seid still, ihr Deutschen, wenn es bei uns darum geht, die Atomkraft als nachhaltig einzustufen, dafür lassen wir euch das Erdgas nachhaltig einstufen. Und das ist eine unheilvolle Allianz und da können und müssen wir Umweltschützer versuchen, Widerstand zu leisten.
Bevor wir auf den Widerstand kommen, noch eine andere Frage. Österreich hat jetzt eine Klage erwägt, wie weit das dann gediegen ist oder nicht gediegen ist, das werden wir sehen. Und die Linke im Deutschen Bundestag hat ja die deutsche Bundesregierung aufgefordert, dass Deutschland sich daran beteiligt, das Aussichten auf Erfolg.
Das sind politische Erklärungen von Österreich, von den Linken, die natürlich sinnvoll sind, um Druck aufzubauen. Für aussichtsreich halte ich es momentan nicht. Nach dem, was ich erfahren habe, entscheidet am Schluss doch, und das ist ja auch richtig, das Europaparlament. Wenn es dort eine Mehrheit gäbe gegen die Einstufung von Atomkraft und Erdgas als klimaschützend, als grün, dann hätten wir eine Chance, das aufzuhalten. Und ich will eins hinzufügen. Wir haben dadurch jetzt auch noch mal die Gelegenheit, in Europa breit über die Gefahren, über die unheilvollen Folgen der Atomkraft zu diskutieren und den Streit zu führen. Insofern bin ich nicht einmal ganz unglücklich über diese Entscheidung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, darüber kräftig nochmal zu diskutieren. Und ich freue mich, dass sich die Linke schon positioniert hat, die Österreicher, gut so. Und dann schauen wir mal, ob wir noch mehr auf unsere Seite bringen.
Gut, Österreich hat es nun auch einfacher. Die haben kein einziges Atomkraftwerk am Netz. Zwentendorf sollte mal gebaut werden, aber das ist ja nie ans Netz gegangen. Vielleicht ist die Entscheidung dadurch auch einfacher. Wie die Aussichten stehen, das zu verhindern, weil ja die Mehrheit der Parlamentarierinnen im EU-Parlament sehr atomfreundlich sind. Und vielleicht hat es auch mit der EU-Ratspräsidentschaft von Frankreich was zu tun, was am 1. Januar ja angelaufen ist, die ja Slowenien abgelöst haben.
Ja, aber das Europaparlament ist eigen. Und das Europaparlament ist meistens auch stolz, dass sie sich nicht von ihren heimischen Regierungen vorgeben lassen, wie sie da im Europaparlament abstimmen sollen. Und da gibt es viele Diskussionen zwischen den Europaparlamentariern über die Parteigrenzen hinweg. Und ich hoffe, dass die jetzt miteinander doch noch mal gut über die Atomkraft diskutieren. Man wird nicht die Franzosen davon abbringen können. Man muss immer wieder daran erinnern, in Frankreich wird die Atomkraft auch deswegen geliebt, weil das ist die Atomstreitmacht. Und das war seit de Gaulle die Chance, mit Atomwaffen im eigenen Land auch immer den deutschen Nachbarn in Schach zu halten. Das kann man sich heute hier nicht mehr vorstellen. Aber so war immer die Denke. Damit sind wir die große Nation und die Deutschen können nicht wieder über uns herfallen und andere. Also ich glaube, für Frankreich ist es eine Frage der nationalen Größe. Deswegen sind sie für Atomwaffen, deswegen sind sie für Atomkraft. Wobei man daran erinnern muss, nach Meinungsumfragen ist es etwa 50-50. Die Hälfte der Franzosen sprechen sich gegen Atomkraft aus und nur die Hälfte dafür. Aber ich vermute, die Hälfte, die sich dagegen ausspricht, die sind nicht engagiert, die organisieren sich nicht und denen ist es nicht wichtig, dass sie damit vorankommen. Aber zurück zum Europaparlament, da sind ja durchaus Möglichkeiten, jetzt Europaparlamentarierinnen und Europaparlamentarier zu überzeugen. Und ich kann hier unser Rundfunkgespräch nur nutzen, um aufzufordern, wer Kontakte mit Menschen in Dänemark, in Italien, ganz wichtig, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, in Frankreich, in Belgien, in Holland hat, auch in Finnland, ein sehr schwieriges Land bezüglich der Atomkraft, möge diese Kontakte nutzen, um dort zu sagen, warum er sie gegen Atomkraft ist, auch gegen Erdgas übrigens, und welche Argumente wir dafür haben. Vielleicht können wir damit auch in unseren europäischen Nachbarländern werben. Und vielleicht kann die Zivilgesellschaft es schaffen, dann diesen Beschluss im Europaparlament aufzuhalten.
Die zwei Länder, die du erwähnt hast, Frankreich und Finnland, da sind ja zwei neue Reaktoren geplant und die haben ja nun schon Unsummen verschlungen und das wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Warum wird man aus solchen Fehlern nicht schlau in solchen Ländern? Ich verstehe es nicht.
Für Frankreich, wie vorhin gesagt, die glauben weiterhin an die Atombombe als Garant nationaler Souveränität und wollen dafür auch die Atomkraft haben. Sie haben nicht die Diskussion, die wir in der deutschen Gesellschaft seit Jahrzehnten haben, wo über den Atommüll auch gesprochen wird, wo die radioaktive Strahlung von Tschernobyl ein Thema war, wo Fukushima breit diskutiert wurde. Das haben die in Frankreich so nicht. Und Flamanville, wo sie den Reaktor bauen, der wirklich schon Milliarden verschlungen hat, ich glaube 2012 oder 2013 nach der ursprünglichen Planung ans Netz sollte. Jetzt sind wir 7, 8 Jahre weiter. Er ist immer noch nicht am Netz, Gott sei Dank, aber für die französischen Ingenieure natürlich peinlich. Daraus ziehen sie keine Lehre. Frankreich hat viel zu wenig Windkraftanlagen, könnte viel mehr mit Windkraft und Solar machen. Sie ziehen die Lehre nicht. Finnland ist auch sehr heikel. Finnland ist das Land, das schon zweimal im vergangenen Jahrhundert mit Russland Krieg geführt hat, das früher ein Teil von Schweden war. Bei den Finnen, ich war noch nie in meinem Leben in Finnland, aber die glauben auch, die nationale Souveränität könnten sie mit nationaler Energie, und die glauben, Atomkraft sei eben eine nationale Energiequelle, könnten sie die bewahren. Und insbesondere hat man in Finnland nicht eine breite gesellschaftliche Diskussion über Für und Wider. Da gibt es keine Leute, die auf die Straße gehen, also Tausende auf die Straße gehen und sagen, nein, Atomkraft wollen wir nicht, wir wollen Solar- und Windkraft. Gibt es wohl nicht. Und deswegen ist es in Finnland so komisch, wie es ist.
Es ist so komisch, wie es ist. Du sprachst die Zivilgesellschaft an. Was kann die Zivilgesellschaft erstmal in diesem Land bewirken oder was sollte sie tun? Was sind so deine Forderungen, damit es dann irgendwann mal dazu kommt, dass die Atomkraft endgültig verschwindet? In Finnland können wir keinen Einfluss nehmen.
Letztlich können wir natürlich nicht anderen Ländern vorschreiben, welche Energiewirtschaft sie betreiben. Ich kann nicht den Holländern sagen, du musst Windräder bauen und darfst keine Atomkraftanlagen bauen. Das ist deren Entscheidung, stimmt. Aber ich habe ein legitimes Interesse zu sagen, in Deutschland, wenn ihr Atomkraftwerke baut, dann kann was passieren. Dann müsst ihr sie risikogerecht versichern, damit, wenn was passiert, die Geschädigten auch entschädigt werden. Dann zeigt mal, dass ihr risikogerechte Versicherungen dafür habt. Sonst müssen wir auf europäischer Ebene festlegen, dass das nicht geht. Es dürfen nur Anlagen laufen, die nicht potenziell die Nachbarn schädigen und dann sogar noch entschädigungslos lassen. Also, wenn die wirklich Atomkraftwerke weiterbauen wollen und gar noch fördern wollen, dann sollen sie risikogerechte Versicherungen haben. Und wir als Zivilgesellschaft können darauf pochen und sagen, das ist unser Anliegen. Wie ihr mit dem Atommüll in eurem Land umgeht, ist erstmal eure Frage. Aber wir wollen nicht, dass die Strahlung zu uns kommt. Und wenn, dann müsst ihr eine anständige Versicherung haben, damit wir entschädigt werden. Und was können wir als Zivilgesellschaft tun? Ich glaube, wenn die Diskussion jetzt lebhaft werden sollte, dann können wir auch zum Boykott der Stromfirmen in Frankreich, in Tschechien aufrufen, von denen deutsche Stromfirmen Strom kaufen, die aber auch Atomstrom erzeugen. Also dann würde ich in jedem Kommunalparlament vorschlagen, eine Resolution zu machen, einen Beschluss zu fassen. Unsere Stadt, unsere Stadtwerke, Gemeindewerke sollen keinen Strom mehr kaufen von Firmen, die auch Atomstrom in ihrem Energiemix haben. Und ich glaube, dann werden die Franzosen, die Polen, die Ungarn schon noch ein Stückchen nachdenklicher, denn diese Atomkraftwerke fußen alle auch auf der Hoffnung, dass man auch im Export Geld verdienen kann.
Du erwähntest vor uns im Gespräch, im Vorgespräch, dass Deutschland dieses Jahr mehr Strom oder voriges Jahr mehr Strom nach Frankreich exportiert hat, als wir von Frankreich abgenommen haben. Kannst du das nochmal kurz irgendwie erläutern und wie die Zahlen da sind?
Ja, das ist für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich überraschend, weil in unserem Land immer erzählt wird, naja, wir schalten unsere deutschen Atomkraftwerke ab und dann kriegen wir eben den Atomstrom aus Frankreich oder aus Tschechien. Und das stimmt eben nicht. Seit Jahren gucke ich mir die Handelsstatistik an. Wie viel Strom kaufen wir Deutschen in Frankreich und wie viel Strom kaufen die Franzosen in Deutschland? Und sehe, dass wir nicht nur im vergangenen Jahr 21, sondern auch in den Jahren zuvor fast immer mehr Strom nach Frankreich verkauft haben, als von Frankreich gekauft haben. Man muss hinzufügen, es fließt aber mehr Strom von Frankreich wiederum nach Deutschland. Dann sind alle irritiert und sagen, ja, da siehst du es doch. Hier fließt doch der Strom von Frankreich hier nach Deutschland. Aber das meiste, was da fließt, ist Transitstrom. Nämlich den haben die Franzosen an Italien, an die Schweiz verkauft. Und die Stromleitungen zwischen Frankreich und der Schweiz können diesen Strom nicht ausreichend transportieren. Und dann fließt der Strom eben von Frankreich über Deutschland in die Schweiz und dann vielfach auch weiter nach Italien. Wenn man nur die Handelsgeschäfte anschaut und diesen Transitstrom nicht betrachtet, dann ist es so, dass Deutschland ein Nettoexporteur von Strom nach Frankreich ist. Und das glauben und wissen die meisten nicht. Hinzu kommt auch noch etwas, diese Importe, Exporte, fragen sich ja die Leute, ja, warum importieren wir, warum exportieren wir? Die werden ja preisgesteuert. In Frankreich war im letzten Jahr die Kilowattstunde Strom an der Strombörse teurer als in Deutschland. Und wir hatten jetzt im Dezember, als in Frankreich ein Drittel der Atomkraftwerke wegen misslungener Wartungsarbeiten wegen Störungen ausgefallen war. Ein Drittel war nicht am Netz. Da haben die Strom gebraucht und haben den Strom, koste es, was es wolle, auch in Deutschland eingekauft und haben sehr viel dafür gezahlt. Die haben in manchen Stunden 50, 60 Cent für die Kilowattstunde Strom bezahlt. Das muss man sich vorstellen. 50, 60 Cent. Im Schnitt 20, 30 Cent. Da ist also viel, viel Geld geflossen, weil die Franzosen Schwierigkeiten hatten, irgendwie ihre Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Und das wird in diesem Monat Januar und im kommenden Monat Februar noch gravierender, denn das sind in der Regel die wirklich kalten Monate. Und Frankreich heizt ganz viel mit Strom, Stromheizung. Wenn die Temperaturen nur 1 Grad runtergehen, dann brauchen sie immer den Strom von 2 zusätzlichen Reaktoren, also 2,3, 2,4 Gigawatt. Und wenn es wirklich mal 10 Grad kalt werden sollte, dann hat Frankreich allergrößte Probleme, seine Stromversorgung noch hinzukriegen. Hatten wir auch schon in früheren Jahren. Sie haben so viel Strom eingekauft in Deutschland oder auch in Belgien, wie sie konnten, und haben dann aber auch Teile ihre Stromnetze stillgelegt. Also wurden einfach Landkreise zeitweise abgeschaltet, um den restlichen Strom noch verteilen zu können.
Wir kommen nochmal auf das Beispiel Italien zurück, was du auch vor uns erwähnt hattest. Italien spielt ja auch eine besondere Rolle. Die haben ja auch kein einziges Atomkraftwerk am Netz und hatten noch nie eins am Netz. Wie beziehen die eigentlich ihren Strom oder wie stellen die den her? Wenn ich öfters in Italien bin, sehe ich keine Windräder und recht wenig Solar.
Italien hatte schon mal Atomkraftwerke, aber schon seit Jahrzehnten stillgelegt, spielt immer wieder mit dem Gedanken, doch wieder anzufangen. Immer von den Rechten, von der Lega Nord und so, kommt dann Vorstöße, doch wieder neue Atomkraftwerke zu bauen. Heute produziert Italien sehr viel Strom mit Erdgaskraftwerken, mit Wasserkraftwerken auch eine Menge, aber hauptsächlich mit Erdgaskraftwerken, auch mit Kohlekraftwerken. Und gerade der Erdgasstrom ist durch den Preisanstieg beim Erdgas in den letzten Jahren sehr viel teurer geworden. Also insofern gucken natürlich die Italiener, wenn ihnen die Franzosen, sagen wir mal, es ist warm und ihre Atomkraftwerke funktionieren halbwegs, wenn die ihnen dann den Strom für 5, 6 Cent anbieten, dann kaufen diesen Strom die Italiener natürlich gerne und lassen die Erdgaskraftwerke stehen, denn die können nicht für 5, 6 Cent liefern. Nach vorne geschaut, Italien kann man nur hoffen, die haben zeitweise mal Solar- und Windkraft auch ausgebaut, aber das Land bietet viel mehr Möglichkeiten, um die Energiewende mit Solar- und Windkraft voranzubringen.
Gut, da hätten wir das mal wieder beleuchtet. Ich kann die Hörer und Hörerinnen nur noch dazu auffordern, den Stromanbieter zu wechseln hin zu Ökostrom. Zwei recht gute gibt es in diesem Land. Das ist Greenpeace Energy und die Stromrebellen aus Schönau. Das sind alles beides Genossenschaften. Dann gibt es noch eine Aktiengesellschaft, das ist die Naturstrom AG. Und bei Lichtblick bin ich mir nicht so recht sicher. Da würde ich dir das Schlusswort geben möchten.
Bei Lichtblick halte ich auch Distanz. Sie gehören heute zum Shell-Konzern. Das finde ich nicht mehr akzeptabel. Naturstrom finde ich völlig okay. Die engagieren sich auch politisch mit vielen Aussagen, bemühen sich immer um Bürgerenergie. Und 100% Ökostrom, das ist gut. Die Schönauer sind gut. Greenpeace Energy sind gut. Das sind wirklich auch die drei, die ich immer wieder empfehle. Und wenn einer hier jetzt noch seinen Strom bei irgendeinem anderen Stromanbieter kauft, dann soll er sich doch bitte schnellstens entscheiden, auf einen Ökostromanbieter umzuwechseln. Und mittlerweile sind die nicht mal mehr teurer als die alten klassischen Stromanbieter. Und insofern, das ist ein kleiner persönlicher Beitrag zum Umweltschutz, zur Energiewende, einen Ökostromanbieter zu wählen.
Also mein Greenpeace Energy, wo ich zu Hause bin, das ist sogar billiger, weil die Zählergebühren wesentlich billiger sind und die Stromdurchleitung etwas teurer, aber das hat man ja selbst in der Hand.
Gut.
Gut so, genau. Da danke ich dir recht herzlich und wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir bleiben im Gespräch.
Danke. Ja, wir haben noch viel zu tun. Atomkraftwerke abschalten, Windräder, Solaranlagen bauen, Speicher bauen. Und da werden wir in den kommenden Jahren noch manches auch zu diskutieren haben.
Da werden wir viel zu diskutieren haben und das Problem der Endlagerung steht ja auch noch ins Haus. Das ist ja noch die größte Baustelle, die zurzeit da ist. Jo, ich sprach mit Raimund Kamm von Augsburg über erstmal die Stilllegung von Gundremmingen, Block C, am 31.12.2021 und über das, was die EU gerade vorhat und beschließen will, also das Europaparlament, über das Erdgas und Atomkraft als klimaneutral eingespeist wird und als klimaneutral ausgerufen wird.